ARD.
SWR Kultur. Forum.
Snacken statt Tafeln. Wie verändert sich unsere Esskultur? Mit Bernd Lechler. Hallo. Früher wurde gegessen, was auf den Tisch kommt. Heute hat jeder und jede andere Vorlieben, Überzeugungen und Unverträglichkeiten. Wir ernähren uns vegetarisch oder blutzuckerfreundlich, vielleicht sogar App-unterstützt. Frühstücken ausgiebig oder gar nicht. Wir kochen oder lassen, liefern oder snacken unterwegs. Wie durchgreifend sind solche Trends und wie sinnvoll und wie gesund im Einzelfall? Woher kommen Food-Trends und wohin führen die? Darüber diskutieren heute im SWR Kulturforum der Publizist und Food-Aktivist Hendrik Haase, die Diplom-Ökotrophologin und Gastronomie-Betriebswirtin Dr. Silke Lichtenstein von der Dr. Rainer Wild Stiftung und die Food-Trend-Forscherin Hanni Rützler. Sie leitet das österreichische Future Food Studio. Frau Rützler, Sie beobachten sogenannte Food-Trends schon seit vielen Jahren. Welcher ist für Sie aktuell der interessanteste?
Am interessantesten finde ich, dass das Thema der Trends in der Gesellschaft gelandet ist und dass alle Medien inzwischen sich mit Trends auseinandersetzen. Und das führt mich immer zu der Frage, was versteht man unter Trends? Und da sind Medien anders im Verständnis als zum Beispiel die Food-Trend-Forschung. Also für mich sind Food-Trends immer Antworten auf aktuelle Probleme, Wünsche und Sehnsüchte. Also sie beschreiben den kulturellen Wandel. Und der ist vielfältig. Also auf Ihre Frage, was sind die wichtigsten Food-Trends, würde ich sagen, ja, wir erleben im Moment so eine Art kopernikanische Wende. Das heißt, eine Leitsubstanz in unserer Esskultur war in den letzten Jahrzehnten das Fleisch. Und das erfährt sozusagen im Moment einerseits Gegenwind, andererseits eine neue Liebe. Aber was sich zeigt, sind einfach eine Vielfalt an Alternativen und so wandelt das Fleisch seine Position von der Pole Position an die Peripherie und da ist jetzt Platz für mehr pflanzliche Alternativen. Und das ist eine sehr spannende Entwicklung, die uns aber noch lange begleiten wird und da sind wir erst am Anfang oder sagen wir mal mittendrin.
Ist denn Food eigentlich einfach ein Branchenwort für Essen und Ernährung oder wie definieren wir Food?
Ich finde es ganz wichtig, sich bewusst zu machen, dass wir im Kopf unterscheiden zwischen Food und Ernährung. Food im Englischen ist immer auch Esskultur. Das ist sozusagen auch das Speisen, wie Sie es so schön genannt haben, also das gemeinsame Essen teilen. Das hat was mit Tradition und Esskultur und Kochen und Zubereiten zu tun. Ist näher am Alltag, während Ernährung, da denken wir viel eher an Gesundheit und an Nährstoffe und das ist ein abstrakterer Begriff, der uns mehr in die rationellen Welten führt und das Emotionelle gerne außen vor lässt. Deswegen ziehe ich den Begriff Food vor, wenn es darum geht, Esskultur zu gestalten, zukunftsfit auszurichten.
Frau Lichtenstein, ein neuer Trendreport vom Berliner Nutrition Hub nennt als eine der Top-Trends für 2025 Klimaschutz und Nachhaltigkeit. Ist der Klimaschutz, politisch ja gerade eher in den Hintergrund gerückt, gerade in der Küche tatsächlich ein Trend?
Sagen wir mal so, es ist definitiv noch da. Die Klimakrise ist da. Sie ist auch spürbar geworden in Deutschland. Wir erleben das auch am Fernseher. Deswegen sind natürlich auch alle diese Themen pflanzenbasiert, das ist ja der führende Trend, dem würde ich auch zustimmen, was Hanni Rützer gerade gesagt hat, das hat auch noch mit Ökologie und Klima zu tun. Gleichwohl, und jetzt komme ich zu Ihrer Frage zurück, sind gerade auch aufgrund der ganzen Krisen, der zunehmenden Polarisierung und Extremisierung bei uns in der Gesellschaft andere Werte führender geworden, wie eben die Selbstbestimmtheit oder die Selbstbezogenheit, vielleicht auch der Rückzug ins Private und in Familie. Deswegen, also das Klimathema ist definitiv da, aber diese Enttäuschung, diese ganzen, sag mal, negativen Dinge, die da täglich auf uns einprasseln mit Krisen, die Inflation, also auch so die persönlichen Probleme, die sind so führend geworden, dass es vielleicht so ein bisschen eine Wegfokussierung davon gibt. Mhm. Und das zeigt sich in Esstrends genauso, weil wir eben alle diese gesellschaftlichen Entwicklungen, das, was Menschen bewegt, auch im Essen sehen. Und da sage ich jetzt mal Retraditionalisierung, selber machen. Dieses ganze Fermentationsthema, selber kochen ist ein Riesenthema, die Tradwives. Also alles das spiegelt sich wieder.
Herr Haase, Sie sprechen auch von einer digitalen Esskultur und meinen damit, glaube ich, nicht zuletzt den Einfluss zum Beispiel von TikTok auf die Ernährungstrends unter jungen Leuten, aber schon auch noch viel mehr. Was ist digitale Esskultur?
Naja,
Webseiten wie Chefkoch, auf denen man Rezepte schnell auf das Smartphone oder auf den Rechner kriegen kann, die sind schon einige Jahrzehnte alt. Das waren früher mal Rezeptsammlungen. Heute können Sie Köchen live auf YouTube zugucken und Köchinnen, die da ihre Sachen brutzeln, auch im Herkunftsland. Also wenn Sie das Originalrezept aus China haben wollen, dann können Sie dort die Zubereitung sehen. Jeder hat einen Supercomputer in der Hosentasche, nämlich das Smartphone. Und da würde ich jetzt auch sagen, das machen nicht nur junge Generationen, sondern auch ältere, die das am ehesten rausholen, als jetzt im Kochbuch zu blättern, was sie jetzt aus den drei Zutaten, die im Kühlschrank noch lagern, zu kochen ist, weil das können Sie heute auch ganz, ganz smart mit KI zu neuen Rezepten zusammenfassen lassen. Da ist was in unsere Esskultur und Essgesellschaft eingedrungen, würde ich jetzt mal sagen, in den letzten Jahrzehnten. Und in meiner Wahrnehmung haben wir da auch viel zu wenig drauf geguckt, was das eigentlich gemacht hat und wie das sozusagen unsere Esskultur auch verändert hat. Viel mehr als irgendwelche Kochbücher, die vielleicht vor einigen Jahrzehnten noch durchschlagend waren, die vielleicht auch einige Trends angefeuert haben. Da hat man es heute mit Algorithmen zu tun, die wir teilweise auch gar nicht mehr hinterfragen oder gar nicht mehr verstehen können, weil sie auch teilweise aus völlig anderen Ländern kommen, aber dann ganze Generationen prägen und mit Inhalten bespielen, auch im kulinarischen und gerade wenn es ums Essen und die Ernährung geht, die auf der einen Seite total Vielfalt bietet und total spannende Seiten hat, aber natürlich auch einige Risiken.
Mich hat ja auf dieses Thema was Abseitiges eher gebracht, nämlich die Tübinger Verpackungssteuer für Takeaway-Gerichte und Essenslieferungen, die gerade eben vom Bundesverfassungsgericht bestätigt wurde und der andere Städte folgen wollen. Also nicht, dass To-Go-Kaffeebecher was Neues wären, aber dieses Thema ist offenbar umfassender geworden. Und man bemerkt ja vor allem in Großstädten diese ganzen Lieferboten auf ihren E-Bikes. Ist das auch ein Trend? Bestellen Menschen heute mehr oder nehmen sich eben fertig Zubereitetes mit, anstatt, wie Sie sagen, zu fermentieren oder überhaupt zu kochen?
Darf ich kurz einwerfen, dass das nicht nur in den Großstädten passiert, weil ich bin vor einem halben Jahr von der Großstadt Berlin aufs oberbayerische Land gezogen und wenn ich das eines der letzten Interviews gegeben habe, in dem Moment, wo diese Frage kam, ist das nicht nur was für Großstädter, so Lieferdienste, fuhr in dem Moment ein Auto vorbei von einem kleinen Online-Supermarkt, der sich selbst als Hofladen im Internet vermarktet und eben auch ein 2000-Seelendorf in Oberbayern beliefert. Also dieses Thema ist etwas durchschlagend und ich würde dem widersprechen, dass wir es hier mit einer Großstadtbubble zu tun haben, wo natürlich diese Sachen als erstes auftauchen und groß gemacht werden von einem vielfältigen Publikum. Aber gerade auf dem Land, wo man dann vielleicht auch von nur einigen wenigen Discountern abhängig ist, wenn es um frische Lebensmittel ist, sind solche Sachen auch genutzt und ein Segen.
Das ist ja nicht nur Essen, es betrifft ja praktisch alle Lebensbereiche. Ich glaube nicht, dass das für den Großteil den Alltag prägt, aber es ist ein Teil der Normalität bei den doch deutlich Jüngeren, aber das wächst in alle Teile der Gesellschaft hinein. Die Frage ist sozusagen, was macht das mit uns und wie essen wir diese Speisen? Schlingen wir die am Genuss vorbei oder können wir auch Essen, das uns gebracht wird, genießen und zelebrieren und kritisch reflektieren?
Ich würde das auch erstmal so unterstützen, dass es dieses Phänomen Takeaway auch auf dem ländlichen Raum oder eben auch Delivery im ländlichen Raum gibt. Würde dazu noch geben wollen, dass auch eben die Restaurants ja auch schauen müssen, dass sie gerade im ländlichen Raum überhaupt noch Absatz finden. Und das ist sicherlich auch so eine selbstverstärkende Dynamik gewesen. Es gibt zunehmend weniger Versorgungsstrukturen, Supermärkte etc. Und den Restaurants ist natürlich auch geholfen. Sie haben zusätzliche Absatzmärkte, weil eben in Deutschland, sag mal so, diese Kultur, essen zu gehen, nicht so stark verbreitet ist, auch wie in anderen Esskulturen möglicherweise oder wie in urbanen Gebieten.
Vielleicht noch ein Gedanke dazu, der hier sozusagen diese Entwicklung auch anschiebt, das ist die Individualisierung unserer Esskultur. Also die Freiheit zu wählen und die haben wir ja theoretisch schon länger, aber praktisch sind es jetzt 2-3 Generationen, wo wir das erst lernen. Also es gibt aus den USA einige Studien, bei uns leider viel zu wenig, die zeigen, wie Kinder sozusagen neue Marken ausprobieren. Und der Markenanteil war eigentlich eher gering und der hat in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Das heißt, da kommt eine Generation nach, die sich bewusster überlegt, welche Gerichte, welche Speisen von wem will ich ausprobieren. Also da kommt Bewegung hinein, aber Individualisierung heißt auch, dass sich die Haushaltsgrößen massiv verändert haben. Im ganzen deutschsprachigen Kulturraum, vor allem im städtischen Raum, gibt es einen höheren Anteil an Einpersonenhaushalten. Das sind junge, mittelalterliche, aber auch ältere Haushalte. Also da gibt es eine große Vielfalt von Single-wohnenden Menschen. Und kleine Haushalte kochen unregelmäßiger. Und das ist sicher ein großer Treiber bei diesem Bestellen von Speisen und Nahrungsmitteln.
Dass das Essen auf diese Weise in Bewegung geraten ist, führt dazu, habe ich gesehen, dass sich zum Beispiel sogar eine Architekturtheoretikerin damit befasst. Zwischen Küche und Stadt heißt ein Buch von Julia von Mende, die darin beschreibt, dass es jetzt innerhalb und außerhalb der Wohnung praktisch keinen Ort mehr gäbe, an dem nicht gegessen wird, außer diese Toilette und die Kirche. Und dass eben Frühstück und auch Mittagessen immer öfter außer Haus verzehrt würden, dass man sich vielleicht, wie Sie sagen, als Single gern in Gesellschaft begibt. Hat der Küchentisch dann als sozialer Ort zunehmend ausgedient?
Ich habe noch eine andere Studie gelesen über chinesische Architektur, in denen ganze Wohnblöcke und natürlich auch ganze Viertel entstehen, wo Küchen überhaupt nicht mehr eingeplant werden in Wohnungen, weil man davon ausgeht, die Leute essen entweder außerhalb während der Arbeit oder sie bestellen es sich. Also auch die faszinierendsten Lieferdienste hat man in den letzten Jahren vor allem auch in China gesehen mit selbstfahrenden Robotern, die durch die Städte jagen, auch teilweise lustige Unfälle, also lustig in Anführungsstrichen, provozieren. Die fahren alle Essen durch die Gegend, weil auch die Menschen einfach keine Küche mehr zu Hause haben. Ich glaube, auch da spaltet sich ein bisschen die Gesellschaft, glaube ich, weil einige dann doch ganz viel in ihre Küche investieren. Wir lesen von Dampfgarern, Dunstabzugshauben, riesigen, teuren Herden. Man hat verschiedenste Garer, Sous-Vide, das ist, wenn man Essen einschweißt und dann in Wasser badet bei niedrigen Temperaturen. Die einen haben das und die anderen haben vielleicht gar keine Küche mehr, zwei Herdplatten und bestellen sich eben Burger und ab und zu machen sie mal eine Dose warm. Da ist, glaube ich, auch so eine sehr diverse Landschaft entstanden, die man sich auch anschauen muss. Aber für mich als jemand, der das immer mit dieser digitalen Brille betrachtet, eine Wohnung ohne Küche, ohne Smartphone funktioniert diese Wohnung nicht. Und diese ganze hybride Struktur, von der wir jetzt gerade sprechen, also diese Vielfältigkeit, mal ist es bestellt, mal geht man hin, mal reserviert man über eine App, mal freut man sich über einen Zufallsfund in der Straße, wenn man ein Restaurant sucht. Das ist alles mit der digitalen Brille aus meiner Sicht zu sehen, weil ohne diesen Supercomputer in der Hosentasche, der weltweit vernetzt ist, funktioniert diese Welt nicht.
Ja, das finde ich einen wichtigen Punkt. Aber ich glaube, dass der Küchentisch nicht ausgedient hat, sondern sich neu erfindet. Er wird mobiler. Und wir vergessen gerne, dass im alten Rom die Haushalte viel zu klein waren für Küchen und auch damals sozusagen wie in großen Städten in Asien die Garküchen auf den Straßen standen. Was ich spannend finde, ist, dass viele Junge das Kochen und das Essen für sich auch wieder neu erfinden und experimentieren und sich auch stärker damit auseinandersetzen, aber eben nicht wie früher eine Art Versorgungskochen leben, sondern viel experimenteller und ab und zu. Und das ist natürlich eine ganz andere Art von Kochen. Das ist viel spontaner und eben hybrider im Alltag. Ich habe dann immer den Eindruck, dass man ganz schnell so das Gefühl hat, die Esskultur geht den Bach hinunter. Ich würde sagen, sie ist im massiven Wandel und es gibt eine Vielfalt an verschiedenen Ansätzen und eben wenig einfache Antworten.
Ich habe auch Studien im Kopf, die mir dann wieder ein bisschen Sorge machen, weil ich teile das. Ich komme ja aus so einer Generation, die Millennials in den 80ern geboren. Wir waren die Ersten, die über Essen gebloggt haben. Heute gibt es den Begriff, glaube ich, gar nicht mehr Foodblogger. Heute sind man Influencer oder man Mikroinfluencer sind wir, glaube ich, jetzt in der Zeit. Also Menschen, die ihr Essen vor Kameras halten und dann in diesen Social Media Apps wie TikTok hochhalten. Das ist teilweise so unübersichtlich geworden, dass selbst wenn man zu den älteren Semestern gehört und frage, was passiert da eigentlich und dauernd eine neue Kuh oder neue Pflanze, die durchs Dorf getrieben wird, auch junge Generationen überfordert das teilweise. Also ich kenne eben auch Umfragen, in denen junge Menschen erschreckenderweise sagen, dass Essen für sie Stress bedeutet, weil sie nicht mehr wissen, ist das nachhaltig genug, ist das gesund, kann ich das überhaupt vor meinem Publikum, was ich auf Instagram, was mir folgt, überhaupt hochhalten. Die geraten unter Stress, weil die das selber total überfordert, diese Vielfalt da irgendwie einen Durchblick zu bekommen. Und das ist auch eine Seite, die eben auch durch digitale Medien hervorgerufen wird, die mich eher bedenklich stimmt, wobei ich natürlich am Ende eigentlich immer derjenige bin, der sagt, es ist eine schöne, vielfältige Welt und wenn man sie gut nutzt, auch mit einem gewissen Grundwissen, was die Kulinarik angeht, ist es ja total toll, wenn man da, in meinem Fall schwärme ich davon, einen Schweinebauch und den will man rot gebraten wie in Sichuan in China zubereiten und ich kann der Köchin aus Sichuan zugucken und die sagt mir, wie die Blasen des Karamells aussehen müssen und ich kann es in der Kamera, in dem YouTube-Video sehen, damit dieser Schweinebauch perfekt karamellisiert. Es ist wunderbar, das kann kein Kochbuch, aber eben auch Leute überfordern, weil wir halt heute so viele verschiedene Einflüsse haben und da denke ich, müssen wir auch die jungen Generationen wieder mitnehmen und sagen, hey, Essen ist auch Spaß, ist Lebensfreude und ist eben nicht nur sich perfekt, gesund, nachhaltig und sonst wie zu ernähren, weil sonst kommt da auch sehr viel Unlust in dieses Thema rein.
Ich habe den Eindruck, wir lernen erst langsam, mit dieser Vielfalt umzugehen. Und das ist kein Geschenk, das ist auch ein Stück Arbeit und das ist auch die aktuelle Überforderung. Ja, man hat so viel Wahlfreiheit, aber du hast so schön thematisiert die verschiedenen Werte, die hier mit hineinspielen. Und da sieht man schon, da ist viel Bewegung. Also der Wertewandel in der Gesellschaft ist sehr plural, sehr vielfältig. Da gibt es einen Schub in Richtung konservativ, aber auch hochgradig innovative. Und ja, wenn man versucht, die eigenen Werte ernst zu nehmen, das verändert den Blick auf das Angebot. Und dann wird es erstmal kompliziert, weil man sich dann damit auseinandersetzen muss. Da gibt es einen Schweizer Forscher, der so schon sagt, das ist wie ein Januskopf, das ist eine wunderbare Freiheit, in die wir hineinwachsen, aber das ist eben auch mit einem Stück Arbeit verbunden. Wir müssen erst lernen, bewusster zu wählen und nicht das Standardprodukt aus einer industrialisierten Produktion per se gutheißen.
Ich gehe nochmal zum Küchentisch und zu Julia von Mende zurück, die ich auch sehr gut kenne. Und ich weiß, dass diese Arbeit, die Sie auch zitiert haben, dass die auch vor Corona war. Und wir haben schon gehört, eben die Pandemie und gerade auch dieses zwangsweise verdonnert sein ins Häusliche, dass das sehr viel gemacht hat mit der Esskultur. Ich stimme allem zu, was jetzt auch zu dieser Vielseitigkeit und den damit verbundenen Schwierigkeiten, sich da auch zu verordnen und mit diesen ganzen Extremen zwischen Hightech und Rückbesinnung klarzukommen, dem stimme ich zu. Aber ich würde schon sagen, auch in den jüngeren Generationen ist absolut diese Tischgemeinschaft und wo auch immer die stattfindet, ob das jetzt der Küchentisch ist, das ist jetzt gerade auch wieder ein bisschen mit Herr Habeck anders belegt, aber dass es diese Tischgemeinschaften gibt, unter Umständen in der Mensa oder eben wo auch immer, das kann auch der Supermarkt um die Ecke sein, wo man sich dann davor setzt und die Getränke trinkt, die man dort gekauft hat. Ich glaube, dieses Zusammensein beim Essen und oder Trinken, ich will das jetzt nicht gesundheitlich bewerten, aber diese Gemeinschaft im Essen, die ist extrem präsent. Und wir haben eine kleine Studie auch gemacht während Corona und haben die Veränderungen von den Esspraktiken bei Studierenden untersucht, die jetzt zu Hause kochen mussten. Da haben die ziemlich viel auch selber gemacht. Aber sie haben alle gesagt, uns fehlt die Tischgemeinschaft in der Mensa, nicht das Essen, sondern die Tischgemeinschaft.
Das übrigens die Tech-Konzerne, von denen wir so gerne sprechen, jetzt auch schon ein paar sind gefallen. Das war meine Erfahrung, als ich mal in Kalifornien für eine Buchpräsentation war. Die haben die besten Kantinen. Also zu der Zeit habe ich mich da durchführen lassen. Da hießen die noch Google und Facebook, heute heißen sie Meta und Alphabet. Die bekatern ihre MitarbeiterInnen auf sehr, sehr hohem Niveau. Das tun sie auch in Deutschland. Da ist das Thema Essen in der Kantine ganz groß. Und dieser Gemeinschaftsverpflegung allgemein erlebe ich auch, dass sich da viele Marken auch und viele ja, sogar Autohersteller damit brüsten, dass sie eben die beste Kantine haben. Also auch daran sieht man, dass man da auch irgendwie sich über diese Thematik auch als Arbeitgeber platzieren kann und dass junge Menschen da sehr darauf achten, eher als auf jetzt irgendwie den Firmenwagen, der vielleicht in Aussicht steht, der dann eher keinen Platz hat in den großen Städten. Das heißt, das Essen da eine sehr, sehr große Thematik hat. Und hier ist noch ein anderer Punkt ganz wichtig, weil wenn wir über Foodtrends reden und auch der Begriff Food fiel ja eben schon, was ist das eigentlich, dann habe ich in den letzten Jahren auch so ein Gefühl bekommen von ja, so einer Exklusivität, weil ich kann jeden verstehen oder jede, die sagt, was ist denn Food? Vielleicht auch, wenn man nicht so das Englisch habhaft ist und diese Foodtrends und so. Wir müssen aufpassen, dass wir auch über solche Themen inklusiver aus meiner Sicht sprechen, weil Studenten, die Zeit haben zu Hause zu kochen, das ist sehr schön und Tradwise fiel eben auch schon, also dieser totale Konservatismus, dass Frauen wieder eben in diese Versorgungsküche zurückfallen aus Sicht vieler, das sind dann auch wieder so Beispiele, wo ich merke, da überfährt man dann auch Gesellschaftsgruppen, die vielleicht gar nicht in der Lage sind, so aufgeklärt mal eben zu kochen oder irgendeinem Foodtrend zu folgen, wenn es einfach nur darum geht, alleinerziehend zwei Kinder satt zu kriegen. In anderen Bereichen kennen wir das ja aus der Politik, wenn man da zu abgehoben und zu exklusiv agiert, dann kriegt man eben auch diesen Gegenwind. Und das so erkläre ich mir zum Beispiel auch diese Triggerpunkte wie das Schnitzel. Ja, die wollen mir mein Fleisch wegnehmen und so weiter. Da sind wir in einigen Feldern der Ernährung aus meiner Sicht auch irgendwie gescheitert, inklusiver zu agieren. Und das müssen wir für die Zukunft hinkriegen. So sehr ich Fan davon bin, sich eben in den planetaren Grenzen zu ernähren. Aber da müssen wir alle mitnehmen und können nicht sozusagen auf Wolke 7 alle selber kochen, auf dem Wochenmarkt eingekauft haben. Ich weiß, ich mache das selber sehr, sehr gerne. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass das für einige Gesellschaftsgruppen unmöglich ist.
Guter Hinweis natürlich, hätte ich auch noch angesprochen, wer sich was eigentlich leisten kann und welche Rolle das spielt. Snacken statt Tafeln ist unser Thema. Wie verändert sich unsere Esskultur im SWR Kulturforum? Zu Gast sind der Publizist und Food-Aktivist Hendrik Haase, die Diplom-Ökotrophologin Dr. Silke Lichtenstein und die Food-Trendforscherin Hanni Rützler. Sie haben gerade gesagt, Frau Rützler, als es ums mehr selber kochen oder sich in der Vielfalt zurechtfinden ging, von den Standardprodukten, die man nicht einfach mehr so annimmt. Aber es gilt ja gleichzeitig als anhaltender Trend auch dieses sogenannte Convenience Food, also bequemes, teils mehr oder weniger vorgekochtes Essen. Das ist, glaube ich, die Tiefkühlpizza genauso wie die Dosensuppe oder auch Crunchies fürs Müsli. Wie stark prägt das unsere Ernährung? Und ist das wirklich neu? Weil Tiefkühlgerichte oder Dosenravioli gab es ja vor 50 Jahren schon.
Ja, da gibt es natürlich eine lange Tradition und so gesehen würde ich sagen, ist auch eine Nudel ein Convenience-Produkt, ja, weil es ist sozusagen auch schon vorverarbeitet und getrocknet und kann dann ins Wasser geschmissen werden. Aber ein Gedanke noch zu den Food-Trends. Food-Trends sind nicht Mainstream. Food-Trends sind Bewegungen am Rand. Sie zeigen, wo sich Teile der Gesellschaft verändern und nicht jeder Trend wird Mainstream. Also ich glaube, da muss man einfach nochmal wirklich, wenn man sich mit Wandel auseinandersetzt, einfach sehr bewusst sein, was auch ein Trend kann und was nicht. Und wir gestalten mit unseren Essentscheidungen den Alltag. Und damit mache ich wieder den Sprung zu Ihrer Frage, zu den Convenience-Produkten. Ich glaube, wir lernen das zu lieben, was wir häufig essen. Es sind nicht die Feiertage und nicht einzelne Esserlebnisse, sondern das, was wir im Alltag essen, wenn wir hier häufig Kompromisse eingehen oder eingehen müssen, dann prägt es unseren Geschmack und schlussendlich auch Teile unserer Esskultur. Convenience-Produkte haben eine lange Tradition und sind dabei, sich auch immer neu zu erfinden und weiterzuentwickeln. In den letzten Jahren, würde ich sagen, sind sehr viele frische Convenience-Produkte dazugekommen, also zum Beispiel der Salat, der schon gewaschen ist und im Kühlfach praktisch schon in Häppchen geschnitten zu finden ist, bis zu, ja, im Tiefkühlbereich Fertiggerichte, die man in der Mikrowelle oder im Dampfgarer oder in der Pfanne sich zubereiten kann. Ich glaube, hier sind die sensorischen Qualitäten in alle Richtungen gewachsen. Da gibt es ganz tolle Produkte, die wirklich es leichter machen, im Alltag Obst und Gemüse unterzubringen. Aber es gibt natürlich auch Produkte, die einfach mit Salz und Zucker so aufgetunt werden, dass man meint, man isst was Intensives und eigentlich ist es ein hochgradig verarbeitetes Produkt, wo man sich wünschen würde, dass es schon bessere Qualitäten gibt. Eines der Hauptprodukte in unserem Kulturraum ist seit vielen Jahren die Tiefkühlpizza. Und das war noch vor einem Vierteljahrhundert war es sozusagen noch der Schnitzel. In der Zwischenzeit ist es also eindeutig die Pizza und die italienischen Gerichte, die hier diese Lieblingsgerichte anführen.
Ich würde auch noch diesen Begriff Fermentation, der fiel eben schon von Frau Lichtenstein, ins Felde führen. Also da fällt es mir auch auf, da gibt es tolle neue Produkte von jungen Unternehmer und Unternehmerinnen, also Food-Startups, wie man es heute nennt, die zum Beispiel Sauerkraut ganz frisch machen. Und man merkt, auf einmal wandert sozusagen die Dose ins Kühlregal und das Sauerkraut ist nicht mehr gekocht, sondern ist sozusagen unpasteurisiert. Es ist noch mit ganz vielen lebendigen Mikroorganismen versorgen, die auch der Darmgesundheit helfen. Kimchi zum Beispiel, so ein koreanisches Sauerkraut, ein bisschen schärfer, sehe ich jetzt auch im Kühlregal. Also da tut sich eine ganze Menge, weil wir eben auch viele junge Unternehmerinnen haben, die aus diesem wertegetriebenen System kommen und sagen, ey, das muss doch besser gehen. Und Hanni, wenn du an die Pizza denkst, das hatte ich vor ein paar Jahren, die ist heute, glaube ich, eine der erfolgreichsten Marktbrecher, weil sie auf einmal große Regalflächen einnimmt. Eine tolle Pizza, die einfach komplett anders geschmeckt hat, wo ich immer gedacht habe, Tiefkühlpizza, oh mein Gott, geh mir weg damit, ich koche das selber und wenn, dann mache ich einen schönen Pizzateig, der mehrere Tage irgendwie reifen muss. Aber die habe ich dann mal probiert und habe gedacht, Mensch, und das war halt auch so ein junges Food-Startup, was gesagt habe, hey, das geht doch besser und die sind mittlerweile vom, sage ich mal, Quereinsteiger, Eindringling in den Markt zu einem der Führer geworden. Jedenfalls sehe ich das in den Supermärkten, die stellen die Pizza gerne ganz nach vorne und das liegt wahrscheinlich nicht nur, weil die Packung so gut aussieht, sondern weil es auch wirklich lecker geworden ist. Also Convenience wird dahingehend auch wirklich wieder ein bisschen besser, weil die Lebensmittelwirtschaft da auch nachgebessert hat, was sozusagen die Verarbeitungsmethoden angeht.
Dem möchte ich gerne zustimmen, gleichwohl ich auch nochmal einhaken wollte, was auch ein bisschen die Treiber sind, dieses Convenience-Trends, weil da gibt es tatsächlich, glaube ich, viele zwingende Gründe, um da auch nochmal auf diese sozialen Aspekte, die wir angesprochen hatten, zu Recht nochmal einzugehen, weil Convenience ist natürlich auch eine Frage von, wie viel Zeit bleibt mir denn zum Essen bzw. zum Kochen, das sind ja zwei unterschiedliche Dinge. Und mit der zunehmenden Vollzeitberufstätigkeit von Müttern und Vätern, da hat sich einiges getan mit den Rollenbildern, den Familienentwürfen. da ist es zwangsläufig, dass mir gar nicht so viel Zeit bleibt fürs Kochen. Oder die Mieten, die unbezahlbar sind, die das erforderlich machen, dass ich da stundenlang jeden Tag hin und her pendle zu meinem Arbeitsplatz etc. Die Art des Arbeitens, New Work ist da das Stichwort, dass eben Essen auch mobiler geworden ist, aber insgesamt ich mehr unterwegs bin. Das alles führt dazu, dass eben, sag mal, die Zeit fürs Kochen höchstens am Wochenende noch bleibt. Das mal so als Punkt. Aber prinzipiell möchte ich noch mal einen Punkt hier auch vorbringen. Diese Romantikfalle, frisch gekocht ist zwingend besser. Da muss ich wirklich sagen, also auch lange Jahre in der Ernährungsberatung, war selber dort auch tätig, hat mir auch noch mal eindrücklich vor Augen geführt, wie das denn läuft, wenn es unter Stress läuft, unter zahlreichen Einschränkungen, ja, also auch eben tatsächlich im häuslichen Umfeld. Viele haben gar keine Küchen mehr und wir haben da auch wieder die sozialen Aspekte, also dass ich überhaupt selber kochen kann. Um das jetzt nicht ewig auszuführen, wollte ich sagen, also ich glaube, hier ist einiges an Kompromissen und diese Entwicklung zu mehr Convenience, die ist auch einfach, sag mal, zwangsläufig, die hat aber auch mit sehr vielen zwingenden oder halt gesellschaftlichen Entwicklungen zu tun.
Ich würde gerne nochmal auf uns Essende zurückkommen und auf die Trends, die wir so anstoßen. Das Stichwort Individualisierung fiel vorher schon. Das ist ja schon ein grundlegender Wandel, denke ich, aus den letzten Jahren. Früher aß man, wie gesagt, was auf den Tisch kommt. Es gab Traditionen, es gab den Küchentisch, es gab die Essenszeiten. Man konnte auch Leute zum Essen oder zum Brunch einladen, ohne sich um Extrawünsche kümmern zu müssen. Das kennt heute jeder. Einer will Hafermilch statt Kuhmilch, die anderen gar nichts Tierisches. Der Clean Eater moniert alles, was aus mehr als 5 natürlichen Zutaten besteht. Und so weiter. Woher kommt diese Individualisierung und was drückt sich in der aus, Frau Lichtenstein?
Also grundsätzlich mal ist es ja schon etwas, was schon eine ganze Weile da ist, mindestens ein paar Jahrzehnte, wenn man es mal so grob darstellen will, dass mit zunehmender auch Globalisierung, Standardisierung, auch eben der Lebensmittelwelt, dass es hier einfach notwendiger geworden ist, sich aus einer Masse herauszuheben, sich als Ego oder eben als Individuum herauszuheben. Und auch diese Selbstbestimmtheit, diese Kontrolle über diese Gestaltung des Lebens ist einfach zunehmend wichtiger geworden, die in die eigene Hand zu nehmen. Das sind so grundlegende Entwicklungen. Und damit ist es eben auch, sag mal, zum Teil dieser Individualisierung geworden, dass ich mich übers Essen ausdrücke. Aber ich möchte an der Stelle gleich anschließend bemerken, dass das noch zu keinem Zeitalter nicht so war. Also auch früher haben sich Menschen individualisiert oder abgegrenzt von Gruppen oder Gruppen zugeordnet. Also Status war schon immer verbunden mit besonderen Lebensmitteln. Ich sage mal Schokolade oder auch Salz oder auch Zucker waren Luxusgüter, die konnte man sich nicht leisten. Das kam dann alles erst später. Und heute gibt es quasi eine Entwicklung, wo ich mir das letzten Endes aussuchen will. Esse ich Zucker? Zucker ist ja wirklich auch so ein sehr gutes Beispiel. Oder ernähre ich mich eben zuckerfrei? Auch sowas wie eine Challenge, diese Bewältigung oder vielleicht auch so ein bisschen eine Auszeichnung, dass ich eben bestimmte Verzicht übe und das dann auch durchhalte, kann ich zelebrieren und inszenieren. Grundsätzlich mal ist Ernährung ja auch was, was ich sichtbar mache, was ich ständig mache und was ich auch machen muss. Also diese natürliche Notwendigkeit, die wurde letzten Endes ja schon immer auch genutzt, um sich selber auszudrücken, wie ich das gerade gesagt habe.
Weil dieses Essen ja auch, glaube ich, etwas ist, was man sich einverleibt, ne? Und deswegen auch naheliegt als etwas, worüber man sich definieren kann.
Unbedingt. Und auch sowas wie kulturelle Identität oder auch religiöse Zugehörigkeit, das war schon immer. Ne? Es gibt religiöse Speiseregeln. Wir sind da mit dem Christentum überwiegend in Deutschland. Da ist es noch relativ liberal, kann man sagen. Es gibt vielleicht solche Gepflogenheiten oder Traditionen. Aber mir ging jetzt in der Diskussion, die ich verfolgt habe, auch die ganze Zeit in den Kopf nochmal die muslimische Community, auch das Thema Convenience da. Also das wird schon auch anders gesehen und da ist das Frischkochen auch einfach die sichere Variante, wenn es um das Ausleben religiöser Zugehörigkeit geht, weil man halt weiß, was drin ist letzten Endes.
Ich finde das einen guten Punkt. Eigentlich erleben wir gerade das, was der Kollege Sascha Lobo als Realitätsschock bezeichnet. Auf einmal sehen wir es. Da würde ich auf jeden Fall zustimmen, dass ich sage, das war vorher auch schon so. Und wenn Sie Kinder haben, dann wissen Sie auch, Sie können nicht jeden Tag erwarten, dass alle Personen am Tisch dasselbe toll finden. Das wird Ihnen teilweise um die Ohren gehauen. Wir sind sehr individuell aufgestellt. gestellt. Aber heute sieht man das. Heute sehen Sie das, und das ist dann wieder diese digitale Brille, heute sehen Sie das auf vielen Medien. Viele Leute posten ihr Essen, viele Leute reden darüber anders. Und früher haben vielleicht 2, 3 Fernsehköche gesagt, was morgen gekocht wird. Das haben dann alle gemacht. Heute sind es unzählige InfluencerInnen, teilweise bekannt, unbekannt, mit wenigen Followern, mit Millionen Followern, die dann Trends setzen. Und wir können sie heute sehen. Und das war vielleicht vorher ohne diese ganzen digitalen Medien nicht möglich. In der Soziologie sagt man ja auch, Lifestyle ist die Erzählung von sich selbst und der eine Form zu geben. Und ich sage in meinen Vorträgen oft, dass wir es heute eben, wenn Food Lifestyle wird oder ein Ausdruck des Lifestyles, dann gibt man dem eine essbare Form. Und diese essbare Form zeigt man dann eben auch sehr, sehr bereitwillig auf sozialen Medien als Foto, vielleicht auch als Rezept, als Video. Und ich glaube, wir sollten genau das wieder auch als Chance betrachten, was Sie eben beschrieben haben, weil das kommt mir auch oft zu kurz. Diese diversen Küchen, die inzwischen in Deutschland vorhanden sind, wo wir nicht sagen können, die sollen ab morgen bitte alle Rouladen mit Sauerkraut essen und mit Rotkraut, sondern dann ist es ja toll, diese Vielfalt zu feiern, und freuen wir uns doch, dass wir diese Vielfalt endlich sehen können. Und da wäre ich auch wieder bei Hanni zu sagen, hey, lass uns das doch hochleben und da die Chancen sehen, weil das finde ich ganz, ganz wichtig.
Ja, also gerade vielleicht nochmal zu diesem Normalessen. Ich bin in den letzten Jahren so oft gefragt worden, ist denn eigentlich keiner normal? Gerade das, was Sie
sehr lustig.
Wir müssen alle lachen. Was ist denn normal, darf man da fragen? Und das ist aber, glaube ich, das, was ich hier niemandem mehr erklären muss, auch sicherlich nicht draußen bei den HörerInnen. Das ist einfach das Zentrale. Unsere Normen lösen sich gerade auf. Und das erzeugt auch sehr viel Unsicherheit, wie gerade auch nochmal dargestellt wurde vorhin Herr Hase. Das ist vielleicht auch ein Schock. Ich würde sagen, auf jeden Fall eine große Verunsicherung, eine große Suche. Da befinden wir uns gerade. Und in diesen Trends kommen eben auch Antworten, ne? So wie das möglicherweise aussehen kann, wie ich essen möchte, zur Sprache. Also ich will nur nochmal sagen, früher war das sehr viel stärker normiert, was man gegessen hat, aber es war natürlich auch Zwängen unterworfen, und diejenigen, die sich's erlauben konnten, die haben auch sowas ausgelebt wie Trends, habe ich gerade auch schon dargestellt. Da wurden dann exotische Gewürze eingeflogen und solche Sachen. Das waren dann in diesen Bubbles, frühzeitige Bubbles, vielleicht auch sowas wie Trends. Aber heute ist es natürlich einfach in der Masse angekommen und auch sehr viel sichtbarer. Aber grundsätzlich mal, ja, das ist eigentlich ein Riesenschatz. Aber es macht die Sache natürlich nicht einfacher, und es ist halt gerade für Menschen, die jetzt im Supermarkt stehen, teilweise auch sehr überfordernd.
Das, was auch sehr komisch war, eine Erlebnis, ich war spazieren hier unten am Ammersee, und es waren wirklich zwei ältere Damen, würde ich sie jetzt mal bezeichnen, ich will keinem zu nahe treten, aber die waren wahrscheinlich so 60, 65, 70, die sich sehr aufgeregt, leicht bayerisch klingend, über Dubai-Schokolade unterhalten haben. Und ich bin nur vorbeigelaufen und habe gedacht, krass, dass das bei denen gerade angekommen ist, und ja, die sich auf einem Spaziergang darüber unterhalten. Und nur für alle, die vielleicht davon auch schon im Supermarkt gesehen haben, inzwischen gibt es sogar Trinkmilch mit Geschmacksrichtung Dubai. Das ist vor einem Jahr entstanden auf TikTok von einer Influencerin, die inzwischen, glaube ich, über 200 Millionen Views auf ihrem Video hat, wo sie in eine solche Schokolade aus Dubai hineinbeißt. Und das ist der Grund, warum sich diese zwei Damen da unten am Ammersee ein paar Monate später darüber unterhalten, ob man das auch mal machen sollte oder nicht. Und vielleicht verstehen Sie jetzt auch als sehr plastisches Beispiel, was ich mit digitaler Esskultur meine. Die wissen, glaube ich, nicht, dass das von einer Plattform kommt, die eigentlich aus China kommt und wo der Algorithmus den NutzerInnen mit KI einen Stream vorsetzt, der sagt, das gefällt dir bestimmt. Aber der hat dafür gesorgt aus China, dass diese beiden Damen auch vielleicht Lust haben, in so eine Schokolade zu beißen.
Mir ist gerade ein Zitat eingefallen, auch in Bezug auf das davorgesagte. Früher wurden wir in eine Gemeinschaft geboren, heute muss man die Gemeinschaft finden. Und ich glaube, dieser Wandel der Gesellschaft, diese zunehmende Individualisierung hat auch mit dem Wandel der Arbeitswelt zu tun, die natürlich sehr identitätsstiftend ist für die eigene Rolle, für die Bedeutung in der Gesellschaft. Und die klassischen alten Berufe, die man den Kindern noch erklären konnte, die haben natürlich deutlich abgenommen. Wir haben zunehmend mit Dienstleistungsberufen zu tun. Und die haben auch nicht mehr diese zeitliche Struktur, diese Mahlzeitenstruktur, die Dreiheiligkeit von Frühstück, Mittagessen und Abendessen. Das vergessen wir gerne. Das hat sich um die Jahrtausendwende wirklich verschoben. In unserem Kulturraum war immer das Mittagessen mit ihrer klassischen Dreierstruktur, Vorspeise, Hauptspeise, Dessert, ein Fixum. Und ich kann mich erinnern, meine erste Studie in Österreich, eine Esskulturstudie, konnten wir zeigen, dass also zwischen 11:30 und 13 Uhr praktisch 95% gefühlt der Österreicher am Esstisch saßen. Und das hat sich enorm verändert. Inzwischen ist das Abendessen die sozialere Mahlzeit, weil hier die Familien leichter zusammenfinden und weil man sich hier sozusagen auch gerne Zeit nimmt, weil man eben hier das Essen auch teilen kann. Und das hat auch so eine Snackification angeschoben. Einerseits der Wandel der Arbeitswelt, dass man eben nicht mehr um 12 Uhr alles liegen und stehen lässt und essen geht, sondern dass man, wenn die Sitzung fertig ist, wenn der Text fertig ist, wenn das Telefonat vorbei ist, dann schaut, ob sich was ausgeht oder nicht und diese ganzen Strukturen in Auflösung sind. Jetzt haben wir auch eine alternde Gesellschaft, die geht wieder zurück zu diesen Strukturen, da wird es wieder mächtiger, aber für die Jüngeren wird es eigentlich immer spontaner und individueller. Das hat sich eingebremst mit Corona, aber nimmt jetzt langsam wieder Fahrt. Und ja, ich würde sagen, das ist schon herausfordernd, immer wieder zu überlegen, was ist meine Hauptspeise, was tut mir gut, wie ernst nehme ich meine Werte, wie stark will ich sie umsetzen. Und um diesen neuen Fragestellungen, sozusagen Hilfestellungen zur Verfügung zu stellen, braucht es natürlich neue Kommunikationselemente und die werden natürlich digital sein, um uns in diesem Wandel zu unterstützen, es uns leichter zu machen, das zu finden, was man selber möchte. Also wir gestalten Zukunft durch diese Entscheidungen.
Die Flexibilisierung, das ist ja das, was so zunimmt, oder diese Selbstbestimmtheit, die bezieht sich ja nicht nur auf das, was ich auf dem Teller liegen habe. Esskultur definiert sich auch über Mahlzeiten, Strukturen, Drei-Gänge-Menü. Wer isst mittags noch ein Drei-Gänge-Menü? In der Schulverpflegung wird es immer noch verfolgt. Das braucht viel zu viel Zeit. Das wollte ich auch nochmal sagen, diese Zeiteffizienz mit diesen ganzen Online-Meetings. Das ist einfach was sich nochmal gravierend verschärft hat. Und man isst eigentlich, wo es gerade reinpasst. Und noch ein letzter Punkt, der auch wichtig ist, auch im Zusammenhang mit Digitalisierung. Man entscheidet auch, wann man oder ob man isst, sehr viel situativer oder just in time. Jetzt will ich das und das essen. Das ist heute auch noch mal viel präsenter in der Vergangenheit. Ne, da war das dann so, dann gehst du irgendwo hin und guckst, suchst dir halt was aus, was dir einigermaßen entspricht. Aber heute ist auch der Wunsch da, Individualisierung, genau das, was mich jetzt persönlich ausmacht, auch vorzufinden. Und noch mal die Kantinen oder die Betriebsgastronomien, diese ganzen Entwicklungen, die wir hier besprechen, finden dort statt, auch früher hatte die Kantine ab 2 Uhr, 2:30 Uhr dann zu. Heute sind die den ganzen Tag auf, weil die einfach die Geschäfte machen müssen. Ne, da gibt es Frühstück, da gibt es Zwischenverpflegung, da gibt es Snacks, da gibt es dann noch eine klassische Mittagsverpflegung, vielleicht sogar auch noch abends, weil sich sonst so ein Betrieb gar nicht mehr wirtschaftlich tragen lässt.
Vielleicht verstehen Sie jetzt auch, warum wir für diese extrem komplexe Welt, die also für den Verbraucher, für die Konsumentin, wahnsinnig für uns als Esser und Esserinnen total komplex ist, aber auch für die Anbieter, für die Köche, dass natürlich so ein Thema wie KI, mit dem ich mich sehr viel beschäftige, irgendwie als eins der ganz, ganz wichtigen Tools gedacht wird, jetzt bin ich auch schon wieder Englisch, Werkzeuge, ja, mit denen wir dieses Problem irgendwie erlegen können, insofern, dass wir Algorithmen haben, die mit Komplexität überhaupt kein Problem haben, sie brauchen nur eine gute Frage und geben dann eine gute Antwort. Ich erlebe Erstaunliches, weil mit Individualisierung haben diese Algorithmen überhaupt kein Problem, selbst wenn sie aus dem Silicon Valley kommen oder aus China, wie im Falle von DeepSeek, die schlagen ihnen, wenn sie sagen, ich komme aus der Oberpfalz, machen wir einen 7-Tage Ernährungsplan für Oktober mit saisonalen und regionalen Lebensmitteln am Ende noch vor, soll ich dir Einkaufsquellen wie zum Beispiel Bauernmärkte in Regensburg und Amberg vorschlagen, wo ich vom Stuhl gefallen bin, weil ich gedacht habe, das habe ich jetzt aus China nicht erwartet. Wie gesagt, Disclaimer, ich würde dem nicht blind folgen und auch niemandem raten, das zu tun, aber die Grundlage, die damit geschaffen wird, ist so viel mal besser als irgendeine allgemeine Ernährungsempfehlung, die wir auch noch oft erleben, die sagt irgendwie, ja, Durchschnittsdeutscher, bitte nur ein Ei die Woche. Ich sehe halt auch in diesen neuen Technologien, wenn wir auch über die Zukunft reden, wenn wir mit so einer Welt zu tun haben, absolut ein Game Changer. Jetzt nochmal ein englisches Wort, ein Werkzeug, mit dem wir diese Komplexität irgendwie handhabbar machen. Aber zu meiner Beschäftigung gehört auch, das darf eben, und vielleicht ist das auch schon angeklungen jetzt durch meine Ausführung, das darf nicht in den Händen von Leuten sein, die vielleicht mit Demokratie nicht so viel anfangen können und sie dann in irgendeine Richtung führen. Deswegen plädiere ich dafür, diese Innovationen, die auch im technologischen Bereich als Umgang mit diesen Trends zu tun haben, auch hierzulande oder mit, zumindest mit europäischen Werten versehen, vorantreiben, weil sonst sind wir am Ende wieder alle mit dem Smartphone abhängig von irgendeiner App und einer Plattform, die tolle Vorschläge macht, sehr individuell, mir hilft, durch diese Welt durchzukommen, aber mich dann teilweise auch in sehr abseitige Welten führen kann, und das ist dann nicht so gesund und vor allem nicht lecker.
Noch einen Punkt zur Individualisierung nennen, den ich auch hochspannend finde, damit es vielleicht jetzt nicht so auf diesem Ego hier stehen bleibt, dass wir ja gerade schon auch feststellen, das Zukunftsinstitut in Frankfurt nennt es Co-Individualisierung. Ich fand das einen sehr spannenden Gedanken, dass genau diese Individualisierung, die Abgrenzung, das sich herausheben aus so einer Masse, die ja wichtiger geworden ist, dass das auch zunehmend mit der Auswirkung auf Gemeinschaft oder wie ich eben letzten Endes diese Auswirkung gering halten kann, wie ich mich da ethisch oder moralisch auch korrekt verhalte, gemessen wird. Also der Maßstab ist eigentlich die Gemeinschaft. Und da kommen wir wieder bei dem Thema Klima auch an. Das ist damit eingeleitet worden, ging aber auch weiter mit Tierwohl. Das finde ich schon spannend. Also so ganz nur ein Ego-Thema ist auch diese Individualisierung nicht.
Jetzt haben wir viele Entwicklungen angesprochen und Dinge, die im Wandel sind und was vielleicht als nächstes kommt. Das ist so ein allgemeines Bild entstanden. Was wäre Ihnen denn besonders wichtig, vielleicht noch kurz anzusprechen, was Sie begrüßen und wovor Sie vielleicht warnen oder wo Sie sagen würden, dahin könnte man was lenken? Frau Rützler.
Ein Thema, das mir heute noch abgegangen ist, ist die Rolle des Genusses und des Geschmacks. Der Mundraum, hier entsteht das Wort und damit essen wir auch, damit führen wir uns Nahrung von außen zu, das wird Teil von uns. Aber dieser Mundraum ist auch der Raum, wo wir schmecken, wo wir den Geschmacksknospen eine Chance geben, in Kontakt zu treten mit der Nahrung, und wo wir riechen und sehen und ja, auch mehr lernen können übers Essen. Aber dieses bewusste Einschalten des Genusses und sich Zeit zu nehmen, Essen wahrzunehmen, das ist etwas, was wir nicht an die Digitalisierung abgeben können, sondern das macht für mich auch sozusagen eine besondere Qualität aus. Und das gemeinsam zu teilen, gemeinsam zu genießen, das kann so eine Art Ruheinsel sein und auch einfach auch ein Stück Lebensqualität in einen stressigen Alltag bringen. Also das bewusste Genießen hilft uns auch, Qualitäten zu erkennen und bewusster hinzuschmecken. Und ich hoffe, dass wir neugierig bleiben und uns mit vielen neuen Qualitäten auseinandersetzen und sozusagen unsere Nahrung auch zukunftsfitter machen zum Thema Klimawandel und Ressourcen.
Herr Hase.
Was mir Hoffnung macht, ist, dass jeder Trend auch ein Gegentrend hat und dieses immer schneller werdende, immer komplexer werdende, immer globaler werdende, auch durch die Digitalisierung, hat den Gegentrend auch schon längst, dass gerade junge Generationen versuchen, damit einen anderen Umgang zu finden, einen bewussteren Umgang, und dann eben auch mal das Smartphone wegzulegen, wenn es ums Essen geht. Das erlebe ich auch selber, dass ich immer merke, das ist auch Teil des Kulturwandels, damit umgehen zu lernen. Wann brauche ich diese überraschende, überwältigende Vielfalt und wann muss ich mich mal konzentrieren und mit der Einfachheit klarkommen? Und da entstehen viele Bücher, aber auch Gastronomiekonzepte, die bewusst Smartphones verbieten im Gastraum. Da sollen nicht alle fotografieren. Ich finde das ganz spannend, weil das gehört auch zu diesem Kulturwandel, dass man nicht nur immer mitrennen will, sondern auch mal sagt, nee, wir müssen jetzt auch mal durchatmen und mal kurz achtsam werden.
Frau Lichtenstein.
Ich finde es erstmal großartig, dass wir heute über Trends sprechen. Mir ist das viel zu selten und wir brauchen eigentlich viel mehr Gespräch über solche Entwicklungen, ob man das jetzt Trends nennt, ne? Grundsätzlich ist Essen oder das, was auch in der Lebensmittelwelt sich abspielt, was tief Soziales, und wir haben gerade wirklich viele soziale, gesellschaftliche Themen und da ist viel im Umbruch. Schaut hin, Grüne Woche, die Menschen sind auf der Grünen Woche. Ich finde es ungeheuer beeindruckend, wie das Thema Essen Menschen zusammenführt. Da gibt es wenige Beispiele. Und ich glaube, man kann das viel mehr nutzen, dass einfach über dieses Essen auch mehr gesprochen wird im positiven Sinne. Das wäre so mein Punkt, das nicht gegeneinander zu spielen und vor allem aus den Beobachtungen im Essen auch mehr mit den Menschen zu sprechen. Living Labs, Citizen Science, also alles das, was auch an Forschung passiert, Menschen mehr mit einzubeziehen. Wir reden sehr viel in der Forschung, in der Wissenschaft über den Mainstream. Wir sind uns alle einig, dass es den im Essen eigentlich nicht wirklich mehr gibt. Und der zweite Punkt ist, dass ich gerade auch so in der Ernährungsmedizin oder eben auch das, was jetzt mit Ernährungswissenschaft sich da beschäftigt, dass wir da eigentlich auch sehr fern sind von diesen ganzen Themen, auch von den sozialen Themen. Und gerade Genuss kam hier zur Sprache. Das ist etwas, was extrem gesundheitsförderlich ist. Wir haben das in der Pandemie gesehen, wie das Essen wirklich so das Einzige war, wo sich Menschen unter dieser maximalen Einschränkung von außen ausleben können. Im Essen ist ganz viel Ressource und der Genuss ist heute in den Entwicklungen oder in der Bevölkerung angekommen, ein ganz wesentlicher Taktgeber auch von Gesundheit. Und das ist echt eine Errungenschaft. Also Genuss war früher immer eher so ein bisschen mit Völlerei konnotiert und wir sehen schon, dass in dem neuen Verständnis von einer gesunden Ernährung auch sowas stattfindet wie Genuss und sich dem Essen auch so ein bisschen hingeben oder schön haben beim Essen.
Snacken statt Tafeln. Wie verändert sich unsere Esskultur? Das war unser Thema heute im SWR Kulturforum. Es diskutierten Hendrik Haase, Publizist und Food-Aktivist, Dr. Silke Lichtenstein, Diplom-Ökotrophologin und Gastronomiebetriebswirtin von der Dr. Rainer Wild Stiftung, sowie Hanni Rützler, Food-Trendforscherin und Gründerin des österreichischen Future Food Studio. Ganz herzlichen Dank an diese Runde. Ich bin Bernd Lechler. Tschüss.